Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich wünsche euch von Herzen ein frohes neues Jahr 2020. Schön, dass ihr auch in diesem Jahr uns treu bleibt, zumindest am ersten Tag. Ja, wir wollten gestern eigentlich an Silvester eine Ausgabe veröffentlichen, aber private Ereignisse haben das verhindert und deswegen an Neujahr die Griddies und ein bisschen Saisonrückblick, aber wir haben noch sehr viel mehr Saisonrückblick für euch. Nicht heute im Podcast, aber in den kommenden Tagen, dazu später mehr. Ich begrüße auch im Jahr 2020 an meiner Seite und ich freue mich sehr, meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und natürlich ist auch unser Experte wieder dabei. Die Partnerschaft zwischen meinsportpodcast.de und dem Motorsport Network Germany geht weiter. Sie wird nur noch enger und deswegen freue ich mich sehr, dass auch Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com 2020 mit uns verbringen wird. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole. Zu gern hätte ich gesagt, ein letztes Mal im Jahr 2019, aber nein, es ist auch kein Fake, wir zeichnen schon im neuen Jahr auf. Also ein erstes Mal 2020, ich freue mich.
Ja, wir müssen euch ja nichts vormachen. Ne? Ich denke, das ist okay, wir kennen uns jetzt alle und ihr wisst, bei uns bekommt ihr ehrlichen Podcast. Ja, wir müssen uns nicht irgendwie verstellen und das ist auch, glaube ich, das, was wir drei aneinander schätzen und was wir auch an euch schätzen, dass wir da ja auch das klare Wort sprechen können. Deswegen wollen wir gar nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Was wir heute vorhaben, ist kein dezidierter Saisonrückblick, sondern so ein bisschen Einschätzung geben, so ein bisschen unser Tippspektakel vom Saisonanfang analysieren und natürlich die Griddies verteilen, für die ihr abgestimmt habt. Viele haben mitgemacht und wir haben einige interessante Ergebnisse und da freue ich mich sehr darauf, was dann auch Ole und Christian dazu sagen werden. Wir müssen aber Christian mit einer ganz heißen News anfangen und zwar hat Robert Kubica einen neuen Vertrag unterschrieben, der für ein Formel-1-Team ja, einen kleinen Geldsegen bedeutet.
Genau, Robert Kubica wird Testfahrer bei einem Formel-1-Team. Das ist nicht die große Überraschung, das hat man schon vermutet. Wir haben ihn aber tatsächlich eher bei Haas gesehen. Da wussten wir, dass Günther Steiner sich ja sehr um ihn bemüht hat. Es wird aber Alfa Romeo. Also er bringt seinen Sponsor PKN Orlen mit, der auch Namensgeber sein wird. Das heißt, die werden da auch Geld investieren und Robert Kubica wird dritter Fahrer bei Alfa Romeo werden. Für ihn eine logische Geschichte. Wir gehen davon aus, dass er parallel dazu für BMW DTM fahren wird. Also wir sehen ihn weiterhin in der Formel 1. Und wir wünschen natürlich niemandem was Böses, aber vielleicht sieht man ihn auch nochmal im Rennauto als Fahrer.
Aber interessant, Ole, ne? Alfa Romeo am Ende, wo man eigentlich denkt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen vorausschauen, das ist ja eigentlich so das, wo man Mick Schumacher dann erwarten würde 2021, zumindest dann irgendwie ein Stück weit mit involviert. Also für den zwischendurch mal fahren wäre vielleicht doch Haas eher richtig gewesen. Außer natürlich, er denkt jetzt, ah ja, Kimi verletzt sich wieder und dann kann ich mal fahren. Also was hast du gedacht, als es dann Alfa Romeo geworden ist?
Ja, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Also es stand ja Haas im Raum, es stand auch Racing Point im Raum. Alfa gar nicht, weil da muss man natürlich auch sagen, da ist die Verbindung zu Ferrari. Und ja, da passt er dann irgendwie nicht so ganz dazu irgendwie, weil es ja doch ein bisschen so Junior-Team, B-Team-Charakter hat. Also ist so ein bisschen die Frage, was so seine Motivation ist, was für Alpha die Motivation ist. Es ist sicherlich natürlich das Geld in gewisser Weise. Es ist sicherlich, macht sich ganz gut in den Wheel. Aber auch das hat sich mir jetzt nicht so hundertprozentig erschlossen. Und also unter dem Gesichtspunkt, dass er den Sponsor mitbringt, der Titelsponsor wird, aber er nur Testfahrer ist. Ist irgendwie ein bisschen unlogisch, finde ich. Aber klar, vielleicht ist das auch so ein bisschen Wiedergutmachung. So damals hat es mit Ferrari nicht geklappt, aus bekannten Gründen. Jetzt ist er ja quasi so ein bisschen da und kann natürlich da auch seine Erfahrung mit einbringen. Die braucht natürlich Kimi nicht, ja, aber vielleicht ist das ganz sinnvoll, dass man auch hinter den Kulissen da ein Fahrer hat, der die Erfahrung mitbringt, der diese Arbeit sehr gut füllen kann, wird wahrscheinlich für beide Seiten irgendwie einen Sinn haben und er wird seine Gründe haben, warum er jetzt bei Haas dann nicht untergekommen ist oder bei Racing Point. So richtig erschlossen hat es sich mir nicht, aber ist auf jeden Fall eine gute Sache für ihn und er bleibt damit ja im Umfeld und es könnte schlechtere Arbeitgeber geben.
Absolut richtig. Es ist jetzt auch eine bessere Unterscheidung zwischen Alpha Tauri und Alpha Orlen möglich. Ja, das werden wir natürlich auch so durchziehen. Ja, Alpha Orlen. Alpha Eulen, wenn es nicht läuft, ne, ist klar. Das schon mal vorweggenommen. Christian, vielleicht aus Sicht von Haas, das würde mich jetzt mal ganz so deine Einschätzung dazu interessieren und danach kommen wir dann auch zu dem, was wir eigentlich heute vorhatten, aber das kommt mir gerade so in den Sinn. Haas ist ja nach dem Debakel mit Rich Energy in der letzten Saison, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, verdammt gewesen, einen Titelsponsor zu finden, weil die tun sich ja auch schwer mit einer Sponsorensuche und man weiß ja, Gene Haas steckt zwar ein gewisses Geld rein, aber man hat sich ja auch bewusst dazu entschlossen, einen Titelsponsor letztes Jahr an Bord zu holen. Ist das jetzt etwas, wo du sagst, da wird Haas so auf Dauer in Probleme kommen? Oder glaubst du, die warten halt auf die Budget Cap und hoffen, dass das wirklich für Fairness sorgt?
Ich glaube, das Budget Cap macht für die gar nicht den großen Unterschied, weil die sowieso weit drunter operieren. Unterschied natürlich insofern, als die Großen sich verkleinern müssen. Aber ich glaube, es ist nicht dramatisch, weil Haas ja auch davor keinen Titelsponsor hatte, vor Rich Energy. Und auch Rich Energy hat ja nicht die komplette Summe bezahlt, sondern ich glaube nur bis Halbjahr oder so.
Ja, genau.
Das hat Günther Steiner ja auch on record gesagt, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich getrennt hat, zwar alle Rechnungen bezahlt wurden, aber danach halt klarerweise nicht mehr. Es ist back to square one für Haas. Also es ist wieder die Situation wie bis Ende 2018, wo sie ohne Titelsponsor waren. Was das für die Zukunft des Teams bedeutet, ist für mich noch ein bisschen früh. Sie haben natürlich noch Zeit, Sponsoren zu finden. Ob sie die unbedingt brauchen, weiß ich nicht. Wie gesagt, da werden jetzt wahrscheinlich mit Rich Energy Mutmaße, das weiß ich nicht. Aber von der Größenordnung her wird da irgendwas von 10 bis 15 Millionen Euro fehlen im Budget. Ob Gene Haas die jetzt einfach wieder selbst reinbuttert, so wie es vielleicht vorher auch gemacht hat oder nicht, müssen wir einfach ein bisschen abwarten. Aber es ist mit Sicherheit kein kompletter Gamechanger für das Haas-Team jetzt, dass sie diesen Sponsor nicht bekommen haben. Okay. Aber es hätte schon Sinn gemacht irgendwie für Kubica und Haas. Also es hätte ich mir schon gut vorstellen können. Bei Alpha geht es mir ein bisschen ähnlich wie Ole. Ich sehe nicht unbedingt jetzt, wie Alpha davon profitiert. Ich hätte auch eher erwartet, dass man da Ferrari Junior pusht, allen voran natürlich Mick Schumacher und denen vielleicht ein bisschen Fahrzeit gibt. Jetzt ist es anders gekommen. Schauen wir mal.
Gut, wir werden das natürlich auch in dieser Saison beobachten, ob welche und was für Veränderungen es dann gibt. Werdet ihr hier im Starting Grid Podcast auf jeden Fall hören. Wir kommen jetzt zum Tippspektakel und das haben wir vor der Saison gemacht. Ich habe das alles feinsäuberlich aufgeschrieben, das müssen wir natürlich analysieren und dann den wahren Experten unter uns dreien feststellen. Ja, ich sage das nicht ohne gewissen Stolz, ne? Schon mal vorweg. Ja. Wer wird Fahrerweltmeister? Christian hat auf Sebastian Vettel getippt, Ole auf Charles Leclerc und ich auf Lewis Hamilton.
Echt, ich habe Vettel getippt.
Du hast Vettel getippt. Du warst, glaube ich, betrunken an dem Tag.
Krasse Fehleinschätzung.
Wer wird Konstrukteursweltmeister? Christian setzte auf Ferrari, Ole auf Ferrari und ich auf Mercedes. Wer fällt am häufigsten aus? Das war tatsächlich was natürlich keiner so richtig erahnen konnte. Die anderen beiden Sachen, da kann man sagen, okay, da kannst du ja irgendwie was rauslesen. Christian hat auf Alfa Romeo getippt, Ole auf Toro Rosso und ich auf Haas. Und ich habe es natürlich rausgesucht, wie viele es dann tatsächlich waren. Am drittmeisten ausgeschieden ist McLaren mit 6-mal. Am zweitmeisten ausgeschieden ist Ferrari mit 6-mal. Und am meisten ausgeschieden ist Haas mit 7-mal. Hm? Erneut Punkt für mich an dieser Stelle.
Kevin Scheuren, Formel-1-Gott. Aber wenn ich kurz einen Einschub machen darf an der Stelle, 7 Ausfälle, das Team mit den meisten Ausfällen von 42 Möglichkeiten, das zeigt eigentlich, wie zuverlässig und wie professionell die Formel 1 geworden ist. Das
ja,
ist
absolut. Schon krass. Absolut. Ich habe auch die Auswahl zwischen Accidents und Technical Failures. Ich habe es bei racefans.net gefunden. Ich hoffe, die Statistik ist auch tatsächlich akkurat, aber davon gehe ich aus. Da haben wir bei Grosjean 4 Ausfälle aufgrund von technischen Fehlern und 2 wegen Unfällen. Und bei Magnussen war es ein Unfall. Ja, während bei Ferrari ein Unfall von Vettel, 2 von Leclerc. Hier wird noch ein bisschen Feuerwerk geschossen. Ich weiß nicht, ob es bei mir ist. Ich weiß nicht, ob es Feuerwerk ist, aber ich gehe davon aus, dass es noch Feuerwerk ist. Die meisten Unfälle waren eigentlich mal 2. Da haben wir Grosjean, Russell hatte 2, ja, und Leclerc hatte 2. Übrigens keinmal ausgeschieden, natürlich Lewis Hamilton. Der einzige Fahrer, der keinmal ausgeschieden ist. Ja? Get in there, Lewis. Oder get out there, wenn er mal wieder ins Ziel gekommen ist. Das müsste es ja eher heißen. Wer feiert die meisten Rennsiege? Da haben wir von Christian und von Ole die Tipps auf Ferrari und Sebastian Vettel gehabt, was natürlich dann bei Ole so viel Sinn gemacht hat, dass Charles Leclerc Weltmeister geworden wäre.
Nee, wieso? Der kann ja die meisten Siege haben, aber dann 8-mal ausfallen oder sowas.
Ja.
Na gut, das wäre ein bisschen viel, aber mehrmals ausfallen und Charles Leclerc wird halt dann immer Zweiter oder Dritter. Macht schon Sinn.
Macht schon Sinn.
Nicht viel, aber es macht Sinn.
Stimmt. Ja, und ich habe natürlich auf Mercedes und Lewis Hamilton getippt und habe damit vollkommen recht gehabt. 15 Mal hat Mercedes in dieser Saison gewonnen, 11 Mal davon Lewis Hamilton, dann derer 4 Valtteri Bottas und danach hat die meisten Rennsiege als Fahrer Max Verstappen gehabt mit 3. Ferrari hat 3-mal ein Rennen gewonnen und Red Bull hat 3-mal ein Rennen gewonnen. Also es war eine sehr einseitige Saison.
Der Ferrari hat eigentlich 4-mal ein Rennen
gewonnen. Ja, ne? Also wie zählen wir das jetzt? Ne? Mit Sebastian Vettel kann er 3,5, okay, gut. Gibt es Halbschwanger in der Formel 1? Ja. So, die Enttäuschung der Saison. Und da müssen wir natürlich ein bisschen drüber diskutieren, denn das kann man ja aus vielerlei Ebenen sehen. Christian hat auf Racing Point gesetzt, hat einen Punkt für sich. Ole, und da muss man sagen, vielleicht kriegt er sogar den Sieg in dieser Kategorie. Er hat ja auf Valtteri Bottas / Mercedes gesetzt. Und ich finde, Valtteri Bottas kann man schon damit reinnehmen. Ich habe auf Renault gesetzt, gleich noch ein bisschen mehr zur Wette. Aber da könnt ihr jetzt mal sagen, Christian, wem würde man da jetzt den Punkt geben?
Ja, mir natürlich. Racing Point war schon eine Enttäuschung, wobei für mich eigentlich gar nicht so sehr, weil ich habe immer gesagt, schon die letzten Jahre, dass das Team eigentlich weit über seiner Gewichtsklasse eigentlich geboxt hat und irgendwie war es halt der natürliche Rückfall jetzt ein bisschen in diesem Übergangsjahr. Also ich finde schon, dass das einen Punkt hat. Was waren die anderen? Also der eigentliche beste Punkt, den aber jetzt niemand gesagt hat, wäre Ferrari gewesen natürlich. Das war, glaube ich, die größte Enttäuschung
ja.
in diesem Jahr. Wie
ja.
würde ich das jetzt beantworten?
Ja.
Bottas, Ole, sorry, das sehe ich nicht ganz so. Der war eigentlich besser als letztes Jahr. Von daher würde ich ihn nicht unbedingt als große Enttäuschung jetzt abkanzeln. Aber das ist natürlich immer eine total subjektive Geschichte, ja, letztendlich. Renault hat natürlich auch einen Punkt, Kevin. Da hast du, aber ja, das stimmt. haben wir ja schon geklärt, dass du da recht hattest und ich nicht.
Ja.
Da muss ich dir zustimmen, Christian, weil Valtteri Bottas war eigentlich alles andere als eine Enttäuschung. In diesem Jahr. Auch wenn er natürlich nicht Weltmeister geworden ist und Lewis Hamilton auch nicht wirklich unter Druck setzen konnte, aber im Vergleich zum letzten Jahr war das doch deutlich besser und 4 Siege ist halt auch nicht allzu schlecht. Also enttäuschend war das nicht. Mercedes dann in dem Sinne auch nicht. Also Racing Point kommt halt auf, es kommt halt da immer auf die Erwartungshaltung an. Also wenn man das nicht, wenn man jetzt nicht erwartet, dass sie Vierter werden, es ist halt auch keine Enttäuschung, so wirklich. Also korrekt wäre natürlich irgendwie wahrscheinlich Robert Kubica gewesen oder Haas. Aber das hat halt keiner gesagt.
Vielleicht können wir eine Lanze für Lance brechen an dieser Stelle und für Racing Point. Habe eine Statistik gefunden. Die meisten Plätze gut gemacht in der ersten Runde hat nämlich Lance Stroll. Er hat zwei.
Ein Kunststück, wenn du immer hinten startest.
Aber ey, trotzdem, er hat 2 Plätze im Durchschnitt gut gemacht pro erste Runde, 40 insgesamt. Dahinter Sergio Perez mit 1,5 Plätzen im Durchschnitt und 30 Plätzen, die er gut gemacht hat.
Ja. Lance Stroll übrigens auch ein sehr guter Skifahrer.
Lance Stroll ein sehr, sehr sexy Typ.
Ja, bester Mann.
Ein schöner Boy mit I. Wenn man das mal so in Neudeutsch
Großer
sagen
Fan.
Möchte. Großer Fan. Die wenigsten Plätze gut gemacht hat Romain Grosjean. Er hat nämlich 33 Plätze verloren in der ersten Runde.
Das ist schon bitter.
Das muss man auch erstmal schaffen. Dann haben wir natürlich die Frage an dich, Christian. Du hast ja Andreas Seidel zu Besuch gehabt in eurer Zentrale. Wie fand er das T-Shirt, was ich dir gemacht habe?
Er hat es noch gar nicht gesehen.
Er hat es nicht gesehen?
Er hat es noch nicht gesehen. Ja, ich hab's ja tatsächlich dabei gehabt im Gepäck, das war aber natürlich im Hotel zu dem Zeitpunkt.
Na.
Und deswegen, ich wollte ja eigentlich auch schon da was machen, aber das habe ich einfach selbst verpennt. Deswegen habe ich dann ja auch gesagt in unserem Videojahresrückblick, Kevin, dass wir das nachholen werden beim ersten Renntermin, wo es dann auch wesentlich peinlicher ist für mich und die Strafe wesentlich größer als auch eher dem Gedanken der Wette entspricht. Das kommt mir jetzt natürlich als Ausrede gut gelegen, aber er hat es leider noch nicht gesehen. Aber er wird sich sicher freuen. Aber wir haben darüber gesprochen. Also er weiß schon, dass da was kommt.
Sehr gut. Wirst du denn bitte mit diesem T-Shirt auch zu Cyril Abiteboul gehen?
Das lässt sich einrichten, denke ich, ja.
Weil es war nämlich so, kurze Backstage-Info für euch. Ich habe mir wirklich großartige Mühe gegeben bei diesem T-Shirt. Bei Spreadshirt habe ich das bestellt. Das Problem war, bei Spreadshirt ist das Wort Renault verboten gewesen. Ich durfte das Wort Renault nicht benutzen. Ich durfte es nicht drucken mit dem Wort Renault drauf. Deswegen wurde aus Renault dann Cyril. Cyril auf P4 und hinten steht dann drauf, auch Experten können sich mal irren. Oder auch Experten liegen mal daneben. Eins von beiden ist es auf jeden Fall. Und natürlich ein Bild von unserem Stoffel. Das ist klar. Ihr könnt das T-Shirt übrigens sehen im zweiten Teil unseres Videorückblicks, das wir gemacht haben. Da können wir gleich vor dem Ende des ersten Takes mal kurz was zu sagen, Christian, was ihr natürlich auch noch zu hören bekommt hier im Podcast-Feed. Möchte das Tippspektakel aber beenden mit der positiven Überraschung der Saison. Und ich glaube, da können sich Ole und ich den Punkt teilen, denn Christian, du hast auf Nico Hülkenberg gesetzt.
Ja, das war ein Griff ins Klo.
Ole hat auf Honda gesetzt und ich auf Carlos Sainz Junior. Also da können wir uns, glaube ich, die Hand geben, Ole, oder?
Das kommt, glaube ich, hin. Also beides ist, glaube ich, sehr korrekt. Und Nico Hülkenberg wäre natürlich auch noch eine krasse Enttäuschung gewesen, wenn man sich den Platz in der Fahrer-WM anguckt.
Ja, eindeutig.
Lance und Romain und Antonio und natürlich Ben Williams.
Ja, also eindeutig Punkt für euch beide, wenn ich kurz mich selbst verteidigen darf. Mhm. nach den ersten 3-4 Rennen sah es tatsächlich ganz gut aus für Nico Hülkenberg, weil wenn wir uns erinnern, stimmt, da hat er auch den Daniel Ricciardo ganz gut im Griff gehabt noch. Das hat sich dann natürlich komplett gedreht, als Ricciardo in diesem Team mal integriert war. Von daher, eigentlich will ich es gar nicht verteidigen, nur ich suche halt irgendwas Positives für meinen
Tipp. Ja, wenn die Saison nur so wie früher irgendwie 9 Rennen gehabt hätte, dann
3 oder 4
Rennen, das wäre gut gewesen. Aber so ist es schwierig.
Ja.
Vielleicht wollen wir noch ein paar Statistiken eben reinwerfen, bevor wir dann gleich auf den Videorückblick kommen, wo ihr das sehen könnt und was das alles auf sich hatte. Lewis Hamilton hat 511 von möglichen 1262 Runden angeführt. Das ist eine Quote von sagenhaften 40,49%. Einer der anderen Topfahrer konnte da rankommen, logischerweise. Charles Leclerc mit 246 noch die meisten danach. Und Antonio Giovinazzi hat ja 4 angeführt, immerhin. Ja?
Also es ist, hat Lance hat, glaube ich, auch eine angeführt.
Lance Stroll hat laut dieser Statistik keine angeführt.
Nein, weil er war aber, glaube ich, in Führung und ist dann in der Runde in die Box.
Ja, selber schuld. Hätte er einfach mit Zini fahren können.
Deswegen trotzdem eine Lanze für Lance.
Absolut eine Lanze für Lance. Die meisten schnellsten Boxenstops hatte Red Bull Racing, wenn ich das hier richtig sehe, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Ja, also da haben sie ordentlich zugelegt und wir haben noch eine...
Die haben ja in der Schwerelosigkeit trainiert, also
eben,
ganz klar. Also,
da musste es natürlich besser sein. Teammate Comparisons, die meisten hat George Russell gewonnen, die meisten Teammate-Duelle. Das kann natürlich sein, schwer ist es nicht. Aber die Punkte, die hat Robert Kubica gesammelt für Williams. Ne? Also es ist halt...
Den Punkt.
Singular. Ja.
Den Punkte, wie Orlen. Qualifying, Lewis Hamilton, der beste Qualifier der Saison, im Durchschnitt auf Platz 2,24 gelandet. Das ist schon der durchschnittlichste Fahrer der Saison, müsste an dieser Stelle Alex Albon sein, der im Schnitt Elfter geworden ist. Naja, oder Carlos Sainz mit 10,29. Kann man sich aussuchen, wo man da die Grenze zieht. Was haben wir noch? Ausscheiden habe ich gesagt. Penalties gingen in diesem Jahr, fand ich. Also es ist immer noch hier der Statistik für 2019 Stoffel van Dorn auf 1. Wahrscheinlich noch so nachwehen. Die Saison 2019. Ist es genauso gelaufen, wie ihr erwartet habt? So nochmal ganz, ganz kurz so zum Schluss, Ole.
Nicht so richtig. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass Mercedes halt nicht so dominant ist, dass es dieses Jahr ja mal ein bisschen enger wird. Gerade in der ersten Saisonhälfte war das ja dann nicht der Fall. Also das war ja dann letztendlich auch so ein bisschen der Schlüssel. Die zweite Saisonhälfte war dann ja ein bisschen enger. Wobei natürlich auch da Mercedes die meisten Siege hat, aber da ist es gefühlt halt so, dass es ausgeglichener ist und dass andere Teams auch eine Chance haben. Das war in der ersten Saisonhälfte absolut nicht so. Von daher hat das so, ja, habe ich damit nicht gerechnet, sage ich mal. Ich dachte aber auch, dass Ferrari ein bisschen stärker ist. Letztendlich muss man das vielleicht für nächstes oder für dieses Jahr besser gesagt dann in Betracht ziehen bei den Testfahrten. Wenn Ferrari da schnell ist, wird Mercedes Weltmeister. Also so kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen.
Wahrscheinlich wirklich.
Und ich dachte, dass Robert Kubica ein bisschen besser ist.
Ach, hör mal auf mit Robert Kubica.
Der Williams allgemein vielleicht nicht ganz so schlecht ist, aber aber insgesamt doch. Ich war ein bisschen halt überrascht von Honda tatsächlich, dann, dass sie dann doch so schnell so gut sind, auch beide Teams. Das hätte ich nicht unbedingt so gedacht, vor allem auf der Toro Rosso-Seite mit 2 Podien. Aber ansonsten, ja, ich glaube, hinter Mercedes lief das so, wie man das hätte sich ausmalen können, glaube ich.
Christian, deine Einschätzung zur Saison kann man sehen und hören bald hier auch im Podcast-Feed. Aber bevor die Ausgaben hier über den Podcast-Feed abrufbar sind, müssen wir die Leute natürlich noch so ein bisschen dahin lenken, wo man uns auch bestaunen kann in unserer ganzen Schönheit, die wir besitzen. Wie kann man die Thesen der Saison vom motorsporttotal.com abrufen?
Am einfachsten und weil es auch für die Handys am komfortabelsten ist, über die YouTube-Channels, also einfach eingeben YouTube motorsporttotal.com Jahresrückblick bei Google, dann findet man das auch direkt, auch verfügbar natürlich auf den Channel von formel1.de oder bei uns auf den Portalen oder auch auf Facebook unter den Videos, auf jeden Fall sehr spannend, was haben wir gemacht, wir haben einfach 10 provokante, in der Vergangenheit haben wir das genannt, gewagte Thesensätze aufgestellt, die nicht unbedingt unserer Meinung entsprechen, aber einfach Themen aufgreifen und dazu eine These aufstellen und haben dazu, Kevin, erstmal wir beide darüber gesprochen und unsere Meinung dazu kundgetan und dann auch einige davon mit Dr. Helmut Marko von Red Bull und Andreas Seidel von McLaren besprochen und haben versucht, so die Saison nochmal ein bisschen aufzuarbeiten, ohne dass wir aber einfach nacherzählen, was da passiert ist, sondern haben versucht, dem Ganzen halt ein bisschen einen neuen Twist zu geben und neue Eindrücke. Ich glaube, es ist recht sehenswert geworden, 2 Videos in der Gesamtlänge von beinahe 2 Stunden. Also schaut mal rein und wenn es euch gefallen hat, empfehlt es auch Freunden weiter. Wenn das nämlich ganz gut funktioniert, dann werden wir das in Zukunft auch öfter machen. Und dann gibt es auch den kleinen, dicken Giftzwerg, Christian Nimmervoll, Originalzitat, YouTube-Kommentar, öfter mal zu sehen.
Ja, und in den nächsten Tagen werden wir das Ganze auch über den Podcast-Feed noch als Audio verteilen, falls ihr irgendwie jetzt nicht eine Stunde vor dem Fernseher sitzen wollt oder vor dem Handy und Videos gucken wollt, dann kriegt ihr doch als Podcast, aber natürlich hatte da erstmal sozusagen motorsporttotal.com den ersten Zugriff, ne, aber dann in ein paar Tagen auch hier auf meinsportpodcast.de abrufbar. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann verteilen wir die Griddies. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau präsentiert dir die Griddies. Die Formel 1 Jahres-Awards für die besten Leistungen der Saison. Ausgewählt von den Hörern und der Starting Grid Crew. Die Griddies auf meinsportpodcast.de.
Griddy-Zeit hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Viele Kategorien, viele abstimmende User und Hörer und Zuschauer und was auch immer. Vielen Dank dafür. Wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut, dass ihr so aktiv mitgemacht habt und eure Awards verliehen habt. Und es ist jetzt Zeit, die Year-End Awards für das Jahr 2019 im Jahr 2020 zu vergeben. Und wir beginnen, Ole, mit der Kategorie Moment des Jahres. Wir hatten viele Nominierte, aber eine Top 3, die wir jetzt vorlesen werden. Und die setzt sich aus folgenden 3 zusammen. Auf Platz 3 mit 9,4%, Honda holt den ersten Sieg. Auf Platz 2 mit 16,8%, Charles Leclerc gewinnt in Monza. Und auf Platz 1 mit 48,4%, Sebastian Vettel stellt in Kanada die Schilder um.
Ja, also mich wundert, dass es nicht 100% sind, ja, ehrlich gesagt, weil das ist einfach der Moment des Jahres.
Schon.
Das könnte ich mir tagelang lang angucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich ganz, ganz große Unterhaltung. Und in all der Tragweite einfach mega gut. Die anderen sind natürlich auch, haben ihre Berechtigung definitiv, aber wie der einfach das Schild da umstellt, ist fantastisch.
Ja, es war ja auch Christian in seiner ganzen Skurrilität, dieses Ganze, was da passiert ist mit der Strafe, die er bekommen hat. Ich saß bei Rock am Ring im Pressezentrum übrigens, hab das ja gesehen. Ich dachte so, Alter, jetzt stelle die Schilder um. Das ist nicht nur eine Szene der Saison, das ist eine Szene, die in die Formel-1-Geschichte eingeht. Oder das eingegangen stimmt. Ist.
Ja, also der ganze Grand Prix natürlich mit Sieg aberkannt. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 zwar schon ein paar Mal, aber nichts, was regelmäßig vorkommt. Und ist ja auch irgendwie ein Symbol für die Saison 2019 von Sebastian Vettel, dieses Montreal. mit dem Sieg, der ihm da durch die Hände gerutscht ist, den er sich zwar eigentlich erkämpft hat. Also ich verstehe das schon. Für mich war es trotzdem Max Verstappen Sieg in Österreich. Ich war ja auch selbst da. Mhm. Und die Stimmung da war schon was ganz Besonderes. Also ich habe jetzt noch nie, ich war nicht in Monza 88 dabei oder in Brasilien 91. Das war mit Sicherheit noch größer und noch mehr Gänsehaut, wenn man da war. Aber das hat schon echt Gänsehaut gehabt. Also die ganzen Holländer, die da richtig Krawall gemacht haben, der erste Sieg, und das war das, wo es mir als Österreicher halt die Gänsehaut aufgezogen hat, für Didi Mateschitz Formel 1 Projekt zu Hause am Ring, den er selbst mit eigenem Geld finanziert hat, nicht mit Red Bull Geld. Das war schon, aber da habe ich ein bisschen die Österreicher Brille natürlich auch, aber für mich war das der Moment des Jahres.
Ja, ist ja auch zu Recht in den Top 3. Also es ist, wahrscheinlich, dann siehst du natürlich auch, wie viele Ferrari-Fans gibt es, die halt zum Beispiel auch für Charles Leclerc in Monza abstimmen, was natürlich irgendwo ein besonderer Moment war, aber ich würde auch eher sagen, Ole, im Zweifel für mich auch eher der Honda-Sieg von Max Verstappen in Österreich ein bisschen höher einzuschätzen als der Sieg von Charles Leclerc in Monza. Auch von der Art und Weise, wie er eingefahren wurde.
Ja gut, beides hatte ja eine noch stundenlange Diskussion nach sich gezogen, sage ich mal. Also da nimmt sich das nicht viel. Bei beiden war natürlich auch Charles Leclerc beteiligt, kann man auch nicht vergessen. Kommt halt so ein bisschen darauf an, aus welcher Warte man das sieht. Aber klar, Red Bull gewinnt in Österreich mit Max Verstappen, der neue Superstar, und dann halt mit dem neuen Motor, sage ich mal. Das ist dann schon sehr beeindruckend, auch relativ früh natürlich in der Saison. Für mich sind die beiden ungefähr gleich, weil das Charles Leclerc-Ding im Monza nach so vielen Jahren. Und dann ist es natürlich Charles Leclerc und nicht Sebastian Vettel, der ja in Monza andere Sachen gemacht hat. Das war dann auch schon stimmungstechnisch schon sehr beeindruckend und auch natürlich ein harter Kampf gegen Lewis. Natürlich jetzt nicht Rad an Rad, aber schon sehr eng. Aber natürlich ein bisschen beeindruckender von den fahrerischen Leistungen ist vielleicht noch das Ding mit Max Verstappen, wo er am Start so ein bisschen zurückfällt und sich dann durchs Feld kämpft und dann quasi irgendwie 3 Runden vor Schluss Charles Leclerc überholt. Also sie nehmen sich beide nicht viel in meinen Augen.
Unsere zweite Kategorie, die Enttäuschung des Jahres. Platz 3 mit 19,5% Sebastian Vettel. Platz 2 mit 29,3% Haas F1. Und Platz 1 mit 36,4% Renault.
Ja, die wollen mich alle piesacken.
Vielleicht, ja. Haas aber relativ hoch abgeschnitten. Ja. Also da war ich ein bisschen überrascht.
Finde ich eigentlich auch verständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das war ja nur wirklich nichts.
Ja.
Also, war auch die Jahre davor natürlich jetzt nicht.
Ich wollte gerade sagen. Also,
aber es war ja noch weniger als davor. Da hat ja irgendwie gar nichts gestimmt. Die waren ja einfach nur dabei. Aber Renault natürlich von der Erwartungshaltung ganz klar die Enttäuschung der Saison.
Ist das so ein bisschen, Christian, bei Haas? Wir haben vorhin das besprochen im ersten Teil mit dem Rich Energy Deal. Dass wenn ein Team sich so stark präsentiert vor der Saison mit diesem neuen Sponsor und man denkt so, boah, jetzt greifen die an, dass man automatisch als Fan, als Beobachter die Messlatte nochmal ein bisschen höher legt, obwohl man eigentlich, du hast es ja eigentlich auch immer gesagt, bei Haas geht es stark los und dann lässt es eben so stark nach, dass es so stark nachlässt wie dieses Jahr, kommt man vielleicht so nicht erahnen, aber dass das schon was ausgemacht hat in der Wahrnehmung der Leute, dass es jetzt bei unseren Hörern ja ganz klar auf Platz 2 gelandet ist, sogar noch vor Sebastian Vettel.
Ja, das hat sicher mitgespielt, denke ich, weil eigentlich realistisch betrachtet durften die Erwartungshaltungen nicht so hoch sein, wie sie waren. Sie haben das dann ja aber auch unmittelbar wieder bestätigt, erstmal in den ersten 1, 2, 3 Rennen, weiß ich gar nicht mehr so genau, um ehrlich zu sein. Aber die waren in Melbourne, sind die richtig stark aus den Startlöchern gekommen. Mhm. Aber dann halt Haas, ja, keine Ahnung. Das ist halt trotzdem ein Team, was ein komplett Kundenteam ist, die mit Dallara ja auch noch einen Chassispartner haben, anders als andere Teams. Das wird nie reichen, um sich ganz vorne komplett zu etablieren. Auch nicht mit Budget Cap. Deswegen für mich war die Erwartungshaltung bei Haas einfach schon geringer. Die war mit Sicherheit zu hoch. Aber dann hast du natürlich auch noch dieses Bild mit Rich Energy, mit diesem schwarz-goldenen Auto, was so ein bisschen an Lotus erinnert hat. Und ich glaube schon, dass das subjektive Wahrnehmung ein bisschen beeinträchtigt.
Ja, am Ende hatte das Auto mehr Lotus-Effekt als Lotus-Flair, Ole, ne? Muss man sagen. Ist also vollkommen abgeperlt an der Saison.
Ja.
Renault auf 1, du hast es gerade angesprochen, die Erwartungshaltung in Enstone und wo auch immer das Werk in Frankreich steht, ich weiß es gerade selber nicht. Komplett dran vorbeigefahren. Ihr werdet es hören. Wir diskutieren ja auch im Thesen-Podcast über Cyril Abiteboul und über die Art und Weise, wie er auch mit dieser Misere umgegangen ist. Also da muss man sich 2020 schon ordentlich steigern, um nicht wieder im Kreis der Enttäuschung in der Saison zu sein, ne? Ole?
Achso, ich dachte, du meinst Christian. Nee. Ja, natürlich, klar. Man setzt ja alles auf 2021. Ja? Also deklariert schon vor der Saison, dieses Jahr könnte es nochmal ein bisschen schwierig werden, aber es ist natürlich nicht gesagt, dass es dann 2021 dann auch plötzlich nach vorne geht. Ja? Also, dass sie dann in dem Jahr dann um die WM mitkämpfen. Also vielleicht sollte man dann doch eher sich doch ein bisschen mehr noch auf dieses Jahr konzentrieren, um da zumindest den vierten Platz in der WM zu sichern, vielleicht sogar den dritten anzugreifen, vielleicht mal das eine oder andere Podium herauszufahren. Die Fahrerpaarung gibt das sicherlich her mit Esteban Ocon, der ja dazukommt, und Daniel Ricciardo, das ist sicherlich sehr gut. Ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten. Das ist nicht meine Internetleitung, also keine Sorge. Aber ja, also so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl mit dem man aus der Renault-Saison so ein bisschen rausgeht, weil Platz 5 passt ja sogar noch schlechter. Das ist halt nicht gut. Und ich glaube halt auch nicht, also möglich wäre es, aber ich glaube es persönlich nicht, dass McLaren jetzt wieder einen Schritt zurück macht mit dem ganzen Personal, was sie im Hintergrund haben, und auch mit dieser Fahrerpaarung, gerade auch dem Carlos Sainz, der sehr, sehr stark und konstant ist. Da muss sich Renault schon strecken, die, glaube ich, zu schlagen. Und das wird nicht unbedingt einfacher. Warum ein Team dann zum Beispiel, was ich sage mal, dieses Jahr wieder Fünfter wird, vielleicht sogar Sechster, keine Ahnung, vielleicht Vierter, dann plötzlich in 2021 mit neuen Regeln in die WM mitkämpfen soll, das müsste man mir halt mal erklären.
Ist das ein Zeichen dafür, Christian, dass man es verstanden hat, wir, die wir Mitglieder im Renault-Presseverteiler sind und die das auch mitverfolgen, es wurde ja einiges ausgetauscht, einiges getan, auch mit Hinblick auf 2020, dass man die Probleme erkannt hat, an den richtigen Stellen was tut und dann die Hoffnung haben kann, dass es irgendwie nächstes Jahr zumindest halbwegs ruhig wird, wenn schon nicht besser.
Ich weiß nicht, so viel haben die ja jetzt gar nicht verändert eigentlich. Also die große Veränderung hat stattgefunden vor der Saison 2019 schon, mit diesem großen Umbau, den sie in Enstone gemacht haben. Also facility-technisch ist alles da. Ich glaube, dass das Problem in der Führung liegt bei Renault. Und damit meine ich vielleicht nicht mal nur Cyril Abiteboul, sondern auch das mittlere Management, das da möglicherweise nicht ganz optimal aufgestellt ist. Nick Chester ja jetzt auch nicht mehr bei Renault. Also ich sehe nicht, wie das 2020 das große Jahr werden soll. Umgekehrt ist natürlich die Erwartungshaltung jetzt wesentlich geringer als vor der Saison 2019. Also würden die jetzt 2020 das erreichen, was wir ihnen eigentlich 2019 zugetraut hätten, würde das wahrscheinlich schon als Erfolg wahrgenommen werden, obwohl es ja eigentlich ein Jahr Verspätung ist. Von daher glaube ich, dass sich Renault in Punkt der Erwartungshaltung selbst nach unten korrigiert hat. Ich sehe es nicht, wie das in den nächsten ein, zwei Jahren zum Durchbruch führen kann. Auch im Hinblick auf ein neues Reglement würde es mich überraschen. Dafür haben sie einfach meiner Meinung nach noch nicht das Personal und die Struktur im Team. Und haben wir ja auch in unserem Videorückblick diskutiert, Kevin. Ich glaube auch, dass Cyril Abiteboul nicht der richtige Teamchef ist.
Ja, absolut. Also ich glaube, da könnt ihr in dem Podcast, der in ein paar Tagen auch auf diesem Feed zu hören sein wird, glaube ich, noch ein bisschen was raushören. Und ja, also ich muss mich da ja nicht verstecken. Für mich ist Cyril Abiteboul lange überfällig, der Formel-1-technischen Guillotine zugeführt zu werden. Ja, das sage ich einfach mal so, wie es ist. Letzte Kategorie für diesen Take, Christian, das Duell des Jahres. Was macht für dich ein gutes Duell auf der Strecke aus?
Dass hart gefahren wird, richtig hart, und der Platz auch sehr, sehr eng wird dann, dass aber trotzdem noch genug Platz ist. Also da darf man sich auch mal ein bisschen berühren. Ein eher schlechtes Duell war wahrscheinlich Vettel Leclerc in Brasilien, weil ohne Not haben die beiden sich berührt und dann ist auch noch so in die Hose gegangen von einer ganz kleinen Berührung, das direkt ein Problem war. Ein tolles Duell war für mich zum Beispiel Max Verstappen, Lewis Hamilton in Brasilien im Senna S, weil da hat man gemerkt, die haben richtig, richtig reingehalten, beide. Da ging es auch, glaube ich, so ein bisschen um Platzhirsch-Status. Also wenn Hamilton und Verstappen aufeinandertreffen, schwingt da immer noch ein bisschen was mit, abseits der Rennstrecke. Aber als dann Lewis Hamilton realisiert hat, Max Verstappen ist jetzt vorbei, dann hat es auch gut sein lassen. Und ich glaube, ich erinnere mich auch an ein Duell Mark Webber gegen Alonso vor Jahren. Webber im Red Bull, Alonso im Ferrari in der Eau Rouge, wo man auch gemerkt hat, das war auf ganz hohem Niveau mit sehr großem Risiko, aber dann trotzdem kann sich der jeweils andere auf den zweiten Teilnehmer des Duells sozusagen verlassen und weiß, der wird nichts Dummes anstellen. Und hat auch nicht nur keine bösen Absichten, sondern hat auch die fahrerische Qualität dazu, nichts Dummes zu machen. Weil anders ist es ja, wenn der vielleicht gar nichts Böses will und den Platz lassen möchte, aber dann hat er einfach nicht die Qualität, dass ihm zum Beispiel das Auto ein bisschen zu rutschen beginnt und der den anderen trotzdem absägt. Also dieses gegenseitige aufeinander verlassen können, das würde ich sagen, macht für mich ein perfektes Rad-on-Rad-Duell aus.
Spannend an dieser Stelle, dass es natürlich kein Duell mit Sebastian Vettel gab, was es in diese Kategorie geschafft hat. Böse Zungen würden behaupten, er kann das nicht so gut wie zum Beispiel eben die drei oder ja, am Ende waren es 1, 2, 3 Fahrer, die diese Kategorie dominiert haben. Und zwar auf Platz 3 das von dir angesprochene Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in Brasilien mit 15,9%. 30,6% das Duell Charles Leclerc gegen Max Verstappen in Großbritannien. Und ich glaube, das ist auch irgendwie das maßgebliche Duell gewesen, weil es ja auch so viel Impact hatte auf die Art und Weise, wie später Duelle bewertet werden. Max Verstappen gegen Charles Leclerc in Österreich mit 31,8%, Ole.
Ja, das liegt irgendwie nah, so ein bisschen.
Fand ich auch.
Wobei, ich hätte es wahrscheinlich nicht auf 1 gewählt, weil es ja nur diese eine Kurve dann auch war. Also es war natürlich ein Duell, ganz klar. Auch ein sehr hartes, auch ein sehr, ja, Regnis und deswegen wurde es natürlich auch wahrscheinlich gewählt. Ich kann es durchaus nachvollziehen. Für mich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt nominiert war, auch noch, ich glaube, es war nominiert, weit vorne Bottas gegen Hamilton,
ja.
Silverstone.
Ja, war nominiert, aber hat es nicht in die Top 3 geschafft.
Das wäre mein Favorit, weil das über mehrere Kurven ging und da zurückgeschlagen wurde und hier und da. War natürlich dann nicht so prestigeträchtig, weil es auch irgendwie am Anfang des Rennens war und da ging es nicht um den Sieg, ja, so wie es in, also es ging um den Sieg, aber auch nicht wirklich, ja, es war ja irgendwie in der dritten Runde oder irgendwie sowas. Das war natürlich jetzt bei Charles Leclerc, der ja diese Kategorie eigentlich dominiert hat, muss man ganz ehrlich sagen, so oft wie der da irgendwie involviert war. Aber ich kann damit durchaus leben. Ich hätte, wie gesagt, Bottas und Hamilton gewählt.
6,6% haben dieses Duell gewählt.
Vielleicht war ich das.
Ganz alleine.
Das kann natürlich sein.
Christian, ist das vielleicht in der Wahrnehmung der Leute einfach dieses Duell Verstappen gegen Leclerc in Österreich gewesen, weil es eben danach dieses Umdenken gab bei Michael Masi und den Verantwortlichen, Duelle anders zu bewerten, als es vielleicht ohne dieses Duell gewesen wäre?
Ich glaube schon, und nicht nur dieses Umdenken der Rennleitung sozusagen, sondern auch generell, dass einfach viel über dieses Manöver diskutiert wurde. Das heißt, es wurde immer wieder gezeigt, es ist auch präsent in den Gehirnen, in der Erinnerung der Menschen, wohingegen einige andere tolle Duelle halt keine Geschichte auf einem anderen Level dazu hatten. Das heißt, die sind dann passiert im Rennen, du hast es einmal gesehen in der Rennanalyse und dann ist es auch verschwunden, weil Silverstone war ja nicht nur diese Bottas-Hamilton-Nummer, da gab es ja Unmengen von tollen Duellen in den ersten paar Runden. Also es war ein ganz großartiger Grand Prix, aber die vergisst man dann halt alle. Also auch ich kann mich da, ich habe sowieso Erinnerungen wie ein Sieb, muss ich dazu sagen. Gottlob gibt es das Internet heutzutage, besonders für schreibende Journalisten. Aber ich glaube, da fällt viel einfach ein bisschen raus. Eigentlich müsste man es ja richtigerweise so machen, sich mit den Leuten hinzusetzen, alle nochmal anzuschauen und dann zu analysieren. Ja. Aber ich glaube, viele können sich einfach gar nicht mehr erinnern und nehmen dann halt das, woran sie sich am besten erinnern können.
Plus in Großbritannien denken die meisten sicher auch noch an den Unfall von Sebastian Vettel mit Max Verstappen. Also das ich glaube, es ist halt so ein bisschen natürlich auch gefärbt. Ja, musst immer sehen, so was ist dann auch in Erinnerung geblieben. Da haben wir ja auch die Nominierungen dran ausgewählt und sowas. Und es gab ja auch tolle Duelle zwischen Carlos Sainz mit diversen Fahrern. Ja, also hätte man sicherlich auch noch so einen anderen
nehmen können. Die waren halt nicht im Bild.
Ja, die wurden ja nicht gezeigt. Ne? Aber seid ihr zufrieden mit der Wahl bislang? Dann könnt ihr gerne mit dem Hashtag StartingWithMSP bei Twitter in unserer Facebook-Gruppe StartingWithF1Fans, in unserer Telegram-Gruppe diskutieren und eure Meinung abgeben. Wir machen jetzt eine kurze Pause, ein paar Kategorien haben wir noch und ich hoffe, ihr bleibt dran. Hier bei StartingGrid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschnäuzig auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Kronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de.
Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll mit der Verleihung der Griddies 2019. Wir kommen zur Kategorie Funkspruch des Jahres, das ist unsere kleine Spaßkategorie in diesem Jahr gewesen ist. Auf Platz 3 Smooth Operator von Carlos Sainz mit 19,9%. Are you crying? I think I'm crying. Von Lando Norris mit 20,2%. Ja, und mit 37,1%. Ich glaube, ihr könnt euch alle denken, welcher Funkspruch gewonnen hat. Mein Gott, muss das sein? So ein Bockmist. Sebastian Vettel in Brasilien. Nun, müssen wir nichts mehr zu sagen, oder?
War ja, klar. Für mich natürlich ganz klar, geht in der Lewis. Der Funkspruch. Also auch von Ertragweite.
Ja.
Ja. Weil man ihn auch am öftesten gehört hat. Das muss man auch dazu sagen. Also da für mich ganz klare Fehlwahl, ja, wobei natürlich der von Sebastian Vettel auch absolut großartig war, der ja im letzten Jahr schon mit Komm, mach weg, ja, einen Hit gelandet
hat. Auch in Brasilien, ne?
Auch in Brasilien.
Ja.
Für mich überrascht ein bisschen Platz 2. Also muss ich ganz ehrlich sagen, der ist natürlich noch, weil es das letzte Rennen war, im Gedächtnis, ganz klar. Aber um ehrlich zu sein, habe ich den nur reingenommen, weil der eben als letztes passiert ist und der so ein bisschen, ja, Tragweite hatte. Für mich aber nicht unter den ersten drei, der von Lando Norris, der von Carlos Sainz, dann schon irgendwie so ein bisschen. Aber ist die Wahl muss ja eigentlich auf Gavin Lewis fallen, ganz klar. In der Gesamtheit der Sache.
Christian, aber auch da kann man sagen, in den Top 3 zwei McLaren-Fahrer, die haben natürlich selber für sehr viele Memes und Highlights am Funk gesorgt, ne?
Ja, das stimmt. Und ich glaube, bei den Funksprüchen ist noch extremer das, was ich vorhin gesagt habe. Man erinnert sich einfach nicht mehr an alles.
Ja, ja, das stimmt.
Da gab es wahrscheinlich Dutzende, aber die alle einfach nochmal irgendwie rauszurecherchieren und da vergisst man einfach auch viel. Kimi Räikkönen hat mit Sicherheit auch für ein paar ganz, ganz tolle gesorgt, aber ich weiß sie einfach nicht mehr.
Obwohl Kimi, fand ich, dieses Jahr im Funk recht schwach war. Also ich glaube, hat sich einfach mehr aufs Fahren konzentriert.
Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht war oder man hört dem weniger.
Ja, genau. Ja. Ja. Aufregend.
Beides wahrscheinlich. Aber dazu muss ich sagen, der Formel 1-Kanal auf YouTube hat tatsächlich die, glaube ich, besten 10 besten oder insgesamt besten Funksprüche vor 2 Wochen oder so nochmal in einem kurzen Video rausgebracht. Also man hätte das relativ leicht rausfinden können, was denn da aktiv war. Aber ich glaube, da ist dann auch so ein bisschen die Nähe zu Ferrari und Sebastian Vettel gerade bei unseren Hörern so ein bisschen da gewesen, weil ich glaube, dass wir wenig Hörer haben, die tatsächlich Lewis Hamilton-Fans sind. Und deswegen, dass die natürlich dann das zum Beispiel nicht wählen. Und klar, McLaren nutzt Social Media ganz gut.
Haben Sie Bockmist immer noch gepiepst?
Ja.
Super. Aufreger des Jahres.
Vielleicht hat er aber auch Bockwurst gesagt. Das kann natürlich auch sein.
Deutsche Männer. Aufreger des Jahres auf Platz 3 mit 12,3%. Sebastian Vettel fährt den Monza blind auf die Strecke. Auf Platz 2 mit 31,8%. Die Qualifahrt von Monza. Und auf Platz 1 mit 40,5% Christian, Sebastian Vettels Strafe in Kanada. Was sagst du dazu?
Ja, eindeutige Wahl, oder? Ich hätte noch also für mich war Aufreger des Jahres auch ein bisschen dieses Ferrari-Motoren-Thema natürlich. Mhm. Aber der eine Moment, wo man es wirklich konzentrieren kann auf einen Moment, stimme ich der Mehrheit 40%, hast du gesagt, eindeutig zu, ganz klar.
Witzigerweise waren ja nur Ferrari-Themen nominiert in dieser Aufreger des Jahres.
Das stimmt, auch nur Sebastian Vettel.
Ja,
das muss man dazu auch sagen. Aber irgendwie, das war halt, ich habe halt geguckt, was ist in Erinnerung, habe so ein bisschen recherchiert und da kommt halt einfach bei den Sachen, die meisten Leute aufgeregt haben, Sebastian Vettel sehr häufig raus.
Ja.
Auch weil das natürlich was damit zu tun hat, dass er Deutscher ist, ganz klar. Aber er hatte natürlich auch sehr viele Momente, natürlich, klar. Auch, es fing ja am Anfang der Saison in Bahrain schon an. Mit dem Dreher. Darf man auch nicht vergessen.
Mit dem Dreher, dann die Stallregie, die frühe Stallregie. Ja. Also wie oft haben wir hier im Podcast gesessen und wie oft haben wir in unsere Gruppen geguckt oder Christian, du siehst es ja auch auf euren Social-Media-Plattformen. Wenn in Deutschland aufgeregt diskutiert wird, dann hat es ganz oft mit Sebastian Vettel irgendwie ein Stück weit zu tun. Und wenn die Leute nur schreiben, ich bin kein Vettel-Fan, aber.
Ja, richtig.
Also Sebastian Vettel ist quasi das Böllerverbot der Formel 1.
Ja, auf jeden Fall eindeutige Wahl und ich denke auch sehr berechtigte Wahl, ja, weil es einfach das,
war
die Story
war. War in Österreich mit drin? Ich weiß gar nicht.
Wir hatten drin noch die Ferrari kollidieren in Brasilien und Vettel schießt Verstappen in Silverstone ab.
Ach so, ja, das war natürlich auch. Ja, dann habe ich das nicht mit reingenommen, diese Strafendings da in Österreich, weil es ja keine Strafe gab. Aber das war natürlich auch noch ein heiß diskutiertes Thema. Aber ganz klar natürlich, wenn man sich die Reaktion anguckt, dann war natürlich das Ding in Kanada absolut der Aufreger des Jahres.
Ist das, Christian?
Mir fällt gerade noch ein Aufreger ein, ja. Kevin, Entschuldigung. Ja. Und zwar Greta Thunberg sagt das Freitagstraining in China ab. War ja nur ein April-Scherz von uns. Aber die Social-Media-Postings dazu haben für unfassbar viele Reaktionen gesorgt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Kann man bei euch in den Zahlen sehen, dass das auch mit Vettel in Kanada der größte Aufreger für eure Leser war? War das so ein Artikel, der extreme Peaks hatte oder sowas?
Ja, eindeutig. Also natürlich, das war eins der großen Peak-Themen dieses Jahr, wo wir es auch gemerkt haben, insbesondere auf den Zugriffen auf den Live-Ticker, weil die Leute ja unmittelbar wissen wollten, wie geht die Geschichte jetzt weiter. Da gab es ja auch noch dieses ganze Trara dann in Montreal, geht er jetzt aufs Podium oder nicht? Da waren die Leute natürlich dran, klar. Aber ich habe jetzt nicht, um ehrlich zu sein, die Statistik im Kopf, welche Nein. Themen da sonst noch bei uns die meistgelesenen waren, aber das war mit Sicherheit eins davon, das kann ich mir noch aus dem Live-Traffic raus erinnern.
Gehe schwer von aus. Rennen des Jahres, auch da ganz, ganz eindeutig und ich glaube auch keinerlei Diskussion nötig.
Le Castellet.
Würde ja mein Grand Prix. Ich habe ja auch dafür abgestimmt. Ist ja klar, einer muss es ja tun. auf Platz 3 Brasilien mit 9,9%, auf Platz 2 Österreich mit 10,1% und auf Platz 1 mit 63,3% der große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring.
Hockenheim, ihr wart viel mehr spitze. Na, das muss man natürlich auch sagen. Das war schon das Rennen des Jahres. Vielleicht nicht das Spannendste. Aber natürlich das Aufregendste. Also, aber alle, die da drin sind, die gehen da, glaube ich, absolut in Ordnung. Auch natürlich Österreich war natürlich vielleicht jetzt ein bisschen spannender, in dem Sinne auch Monza, aber da war natürlich was los. Und Brasilien geht, glaube ich, auf Platz 3 schon ganz gut klar, weil natürlich in der ersten Rennhälfte jetzt nicht wirklich was passiert ist. Das war ja dann alles gegen Ende und in Deutschland ging es ja dann schon los mit dem neuen Safety-Car-Start, was ja auch schon fast ein Aufreger war. Aber dann war es ja fast das gesamte Rennen eigentlich, dass da was los war und bis zum Ende eigentlich, dass man nicht wusste, wer gewinnt. Und also ganz klar Nummer 1.
Christian, da stimmst du auch zu, ne?
Ja, ich wiederhole meine Antwort. Für mich war es natürlich Österreich, einfach aus der subjektiven Euphorie raus. Ja. Aber klar, also Hockenheim, das mit der Diskussion nachher über diesen Drag Strip, wo sie alle rausgerutscht sind und dieses göttliche Bild, wo Lewis Hamiltons Ferrari direkt im Kies reinrutscht, neben dem Ferrari von Leclerc, der da schon gestrandet war. Dann auch noch von vielen schon wieder vergessen, Nico Hülkenberg, der das Auto da auch weggeworfen hat, mit einem wieder mal möglichen Podium in Reichweite. Also ja, Hockenheim hat schon echt viele Geschichten gehabt. Und für mich ganz persönlich auch ein besonderer Grand Prix, weil ich dann hinterher nach dem Rennen am Sonntagabend zu Herrn Seiler, dem scheidenden Geschäftsführer, der seinen letzten Grand Prix hatte, ins Büro gegangen bin. Und dann haben wir noch, Herr Seiler hat ja in seinem Büro kein Rauchverbot. Dann haben wir uns genüsslich zu zweit, bevor wir dann noch eine Stunde das ganze Wochenende und auch so ein bisschen seine Laufbahnrevue passieren haben lassen, mit einer gemeinsamen Zigarette nochmal die Siegerehrung angeschaut, weil er ja den Pokal überreichen durfte an Sebastian Vettel. Also das war für mich auch einer der schöneren journalistischen Momente für mich in diesem Jahr.
Er hat es auch zu seiner Show gemacht, Herr Seiler, in dem Moment. Also das fand ich gut. Also warum nicht? Ne? Also er hat es verdient. Wenn es einer verdient hat, dann er. Ich glaube, hätte es in Deutschland nicht geregnet, wäre das ein bisschen anders gewesen.
Das ist ganz klar.
Dann wäre Österreich tatsächlich der Grand Prix des Jahres
eigentlich
gewesen.
Also, und ich glaube, ich habe auch für Österreich abgestimmt, weil unterm Strich ist es eigentlich Österreich. Weil eben in Deutschland war es eben nur dieser Chaos-Faktor.
Ja.
Wirklich spannend war es ja nicht, weil Max Verstappen das schon sehr deutlich dominiert hat, aber da war natürlich krass was los mit Charles Leclerc. Also eigentlich war der Dragstrip der Held des Renns, muss man
sagen. Der Aufreger sagen. Des Jahres.
Ja,
Dragstrip
fast, in kann man Hockenheim. Das auch nennen. Aber so von der Renn-Action war ja da gar nicht so viel los, sondern das war ja das wirklich, dass da alle zwei Minuten irgendwas passiert ist. vom Rennen selbst war für mich dann Österreich noch ein bisschen besser, weil spannender, weil da ging es dann auch fast in der letzten Runde noch um den Sieg und so weiter. Und auch Monza kann man, finde ich, wählen durchaus, weil da natürlich jetzt nicht viel überholt wurde, aber Charles Leclerc, der irgendwie Lewis Hamilton irgendwie drei Viertel des Rennens hinter sich hat, so in Abstand von 0,7 bis 1,2 Sekunden, ist jetzt auch nicht wirklich langweilig. Aber natürlich wählt man dann eher das, wo am meisten Action ist. Ja. Und es geht schon in Ordnung.
Vielleicht noch eine kleine Korrektur. Christian hat sich natürlich gerade versprochen, es ist nicht Lewis Hamilton in seinem Ferrari gewesen, der neben den Ferrari rausgerutscht ist, sondern Lewis Hamilton in seinem Mercedes. Ja. Noch ist es nicht so weit.
Das ist erst 2021 der Fall.
Kannst sagen. Noch oder was?
Nicht vorgereift.
Noch eine Lanze für Österreich übrigens, was Ole gerade angesprochen hat schon. Der Spannungsbogen hat sich natürlich auch perfekt aufgebaut.
Ja.
Also ich weiß nicht mehr genau wann, aber so ab Rennmitte war dann klar, dass Verstappen echt noch was im Köcher hat und überholt dann einen nach dem anderen. Und eigentlich, ich zumindest, habe nicht mehr damit gerechnet, dass er auch noch um den Sieg fährt, sondern ich dachte, okay, Platz 2 ist dann Endstation. Und ab einem gewissen Punkt, wo eigentlich seine Reifen einbrechen hätten sollen, hat man gemerkt, der fährt da einfach weiter. Gepeitscht von den Oranjes auf den Tribünen und tatsächlich in der letzten oder vorletzten Runde, glaube ich, war es dann, dieses Überholmanöver. Also das war vom Spannungsbogen her, war das ganz großes Kino.
Team des Jahres, und jetzt wird es interessant, denn es gab eine große Überraschung, wie ich finde. Auf Platz 3 mit 2,7% Red Bull Racing.
2,7%?
Ja.
Das ist krass.
Ja. Auf Platz 2 mit 41,8% Mercedes. Und auf Platz 1 mit 50,7% McLaren.
Ja.
Ja.
Das ist, finde ich, keine Überraschung, Kevin. Das ist.
Find ich auch nicht. Auch beim ORF, die haben ja auch Abstimmungen gemacht in ein paar Kategorien. Und auch da war McLaren Team des Jahres tatsächlich.
Ja. Trotzdem, also ne, man wird ja, also klar, ne, man denkt ja trotzdem immer am Ende ist das Team, weil es war ja letztes Jahr auch so. Man hätte ja meinen können, anderes Team wird's. Wir hatten aber Team des Jahres letztes Jahr, was relativ klar Mercedes, weil sie eben auch Weltmeister geworden sind. In diesem Jahr McLaren. Also ich finde halt schon, ich meine, klar, unsere Hörer sind ja alle sehr intelligent und sind sehr Hardcore-Fan-lastig, sag ich mal. Das heißt, die gehen natürlich schon eher in Richtung McLaren, aber ne, aus Leistungsgedanken ist natürlich Mercedes nochmal ein Stück weit höher einzuschätzen eigentlich. Oder
Mercedes.
Nicht? Mercedes, genau. Mercedes im Vergleich zu McLaren.
Ja, aber gemessen an der, also ich finde an der Leistung gemessen ist es dann doch eher McLaren, weil
schon,
die haben mehr bewirkt, als man gedacht hat und als sie selbst auch gedacht haben. Also es ist wirklich eine Teamleistung und Mercedes hat halt das gemacht, was sie immer machen. Das ist natürlich auch immer noch eine super Teamleistung, weil du musst natürlich auch über die Jahre erstmal da oben bleiben. Aber für die, ich will nicht sagen, es ist Routine, aber ja, so ein bisschen das, was man gewohnt ist und natürlich bringen sie es dann auch auf die Strecke und so, vor allem in der ersten Saisonhälfte, in der zweiten dann nicht immer. Aber McLaren, das ist doch schon der größere Sprung und die größere Leistung, weil das so hinzukriegen, auch in der Form, das ist schon beeindruckend.
Christian, gemessen
auch daran, wo sie herkommen.
Stimmt, und das ist es nämlich. Gemessen daran, wo sie herkommen, ist es natürlich eine Riesenleistung von McLaren gewesen. Und aus dem Gesichtspunkt natürlich, klar, verdient Team des Jahres. Du hast Andreas Seidel zu Besuch gehabt bei euch in der Zentrale. Er hat mit euch Gespräche geführt. Du hast die Interviews gemacht für den Videopodcast, den wir auch dann hier bald im Podcast-Feed haben. Wie schätzt du seinen Einfluss ein und wie hat er auf dich gewirkt? Du hast ihn ja auch schon kennengelernt, also noch bei Porsche gearbeitet. Hat sich da was verändert irgendwie in der Art und Weise?
Nee, also vom Typ, von der Persönlichkeit her gar nicht. Er ist sehr, sehr zugänglich, auch für Journalisten, ganz, ganz anders als seine Vorgänger bei McLaren, besonders Ron Dennis, der hat ja Ron Speak, legendär. Andreas Seidel hat irgendwie eine gute Mischung, weil er ist, einerseits kommt er von der Art und Weise, wie er auftritt, sehr amikal daher, keiner, bei dem man Angst hat, zu ihm zu gehen, was, glaube ich, bei Mitarbeitern von McLaren in der Vergangenheit schon der Fall war, aber gleichzeitig doch auch Autorität ausstrahlt. Und sozusagen beide Ebenen zu bedienen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil Ron Dennis hat die Autorität gehabt, aber nicht das Amikale. Und es gab Teamchefs in der Vergangenheit, Eddie Jordan zum Beispiel, der hat das Amikale gehabt, aber nicht die Autorität. Und Andreas Seidel ist, glaube ich, eine gute Mischung. Und deswegen, ich kann diese Wahl durchaus nachvollziehen, weil wo McLaren herkommt und nicht nur vom Ergebnis her, das ist das eine, aber auch von der ganzen Stimmung im Team, da ist Andreas Seidel und wird manchmal ein bisschen vergessen, auch James Key, neuer technischer Direktor, da haben die echt den totalen Turnaround geschafft. Die haben sich losgelöst von der Vergangenheit mit Honda, auch mit Fernando Alonso. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass dieses doch negative Stimmungselement aus diesem Team entfernt wurde. Andreas Seidel hat intern seinen Machtanspruch auch klar gemacht, indem er es geschafft hat, eben Alonso aus diesem Team zu entfernen. Das war seine Entscheidung und sein Wunsch, auch wenn das öffentlich nie gesagt wurde. Er hat es geschafft, dass McLaren die Eigentümer sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um einen Windkanal zu bauen, wo er gesagt hat, das machen wir jetzt. Und er hat so gezeigt, dass er auch bei den Shareholdern eine gewisse Autorität oder dass man ihm vertraut, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Und das ist für mich das Beeindruckende, dass er die Stimmung zwischen den Shareholdern, im Team, bei den Fahrern auch nicht zu vergessen, einfach komplett gedreht hat. Weil vor einem Jahr war McLaren Schokoriegel-Gate, wir erinnern uns, komplett am Boden, was das betrifft. Und da wurde, glaube ich, der Grundstein gelegt für noch Größeres, was in den nächsten Jahren passieren kann. Noch nicht passiert ist. Wie heißt das? Futur 2 oder keine Ahnung. ich glaube, da ist der Grundstein für Großes gelegt. Trotzdem würde ich sagen, rein von der Leistung her, wäre es für mich eher Mercedes. Nicht absolut, sondern weil, glaube ich, dieses über so viele Jahre hinweg dieses allerhöchste Niveau halten, Personal halten, beziehungsweise Personal teilweise auch verlieren, aber dann aus den eigenen Reihen nachbesetzen können. Das muss unglaublich anstrengend sein. Auch für die Leute Toto Wolff und auch das mittlere Management, sich jedes Jahr aufs Neue zu motivieren, obwohl du eigentlich schon alles erreicht hast. Bei McLaren ist ja einfach, in Anführungsstrichen, die brennen drauf, sich wieder zu beweisen. Da sind alle hungrig, was zu beweisen, was sie eben in den letzten Jahren nicht beweisen konnten. Bei Mercedes, du musst dich wieder hochraffen, wieder zu Höchstleistungen, wieder die Überstunden, nur um was zu erreichen, was du eh schon 6-mal erreicht hast. Das finde ich so rein von der psychologischen Komponente her fast die größere Leistung, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem, ich verstehe die Wahl für McLaren.
Dann haben wir noch den Fahrer des Jahres. Und da ist es dann wiederum der geworden, der am Ende auch Weltmeister geworden ist. Aber auf Platz 3 mit 19,6% zuerst natürlich Carlos Sainz Junior. Auf Platz 2 mit 28,2% Max Verstappen und auf Platz 1 mit 31,5% Get in there, Lewis Hamilton, auch bei uns auf 1, Ole.
Ja, ich habe Carlos Sainz gewählt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wieder unter dem Aspekt so, wo war er vor der Saison, was hat er in der Saison geleistet. Er war natürlich nicht im Bild, ja? Das muss man dazu sagen, das heißt, man bekommt es wenig mit, aber natürlich ganz klar, Max Verstappen, Lewis Hamilton sowieso. Also auch in diesem Jahr nochmal eine Schippe drauf zu legen. Er wird ja immer besser, hat man ja so das Gefühl. Und das trotzdem dann so locker nach Hause zu fahren, ohne irgendwie sich was anmerken zu lassen oder sowas. Auch das am Anfang der Saison so leicht wegzustecken, dass Valtteri Bottas da ja 2 Rennen gewinnt und so weiter. Also das war wirklich schon großes Tennis, muss man sagen. Von daher natürlich der verdiente Sieger, wenn er schon nicht den Funkspruch des Jahres bekommt, dann immerhin diesen Titel. Und er war ja dieses Jahr auch der Beste.
Christian?
Ja, ich stimme dem zu, aber ich glaube, dass Lewis Hamilton jetzt so langsam am Zenit, am absoluten Peak seiner Karriere angekommen ist. Ich glaube, die Kurve ist sozusagen ausgereizt nach oben hin und ich glaube, es wird jetzt, das ist auch ganz natürlich, je älter du wirst, dass du irgendwo was verlierst. Ich glaube, es wird jetzt eher bergab gehen, zumindest was seinen reinen Speed angeht. Und ich glaube, die ersten Signale haben wir da auch schon gesehen. Er war im Qualifying, was immer seine Paradedisziplin war, dieses Jahr nicht mehr so überragend, wie er das in der Vergangenheit war. Dafür wurde er aber in anderen Bereichen besser. Also ich finde Lewis Hamilton, was Rennintelligenz angeht, wie er sich die Rennen einteilt, wie er sich auch im Zweikampf verhält, nämlich immer noch super aggressiv die meisten Zweikämpfe zu gewinnen, aber dann auch mal, wenn man sich das leisten kann und wenn es gerade richtig ist, in der Situation nochmal zurückzustecken, Stichwort Brasilien mit Verstappen, da ist er einfach der, und das haben wir auch im Videorückblick schon gesagt, Kevin, der überlegenste und überlegteste von allen und deswegen auch für mich nach wie vor der beste Fahrer im Feld. Aber ich glaube, vom reinen Speed her fängt es jetzt an, ein bisschen zu bröckeln und wird das nicht mehr besser werden, als es heute ist. Das ist natürlich unglaublich hohes Niveau. Das heißt, Lewis Hamilton kann sich auch leisten, ein bisschen von diesem absoluten Speed auf eine Runde zu verlieren und wird immer noch da ganz vorne mitmischen. Aber ich glaube schon, dass sich da die Kurven von ihm und Max Verstappen in den nächsten Jahren so ein bisschen überschneiden werden. Weil bei Verstappen zeigt sie halt eher nach oben. Bei Lewis Hamilton, glaube ich, geht nicht mehr, als jetzt erreicht ist.
Ja. Trifft also, das, glaube ich, ganz gut. Gehe ich schon mit.
Ja, ich auch. Ich auch. Also ich bin auch gespannt, wie sich das die nächsten ein, zwei Jahre entwickelt und ja, was sich auch auf dem Fahrermarkt tut. Ne? Vielleicht haben wir ja am Ende wirklich die Situation, dass sie irgendwie Teamkollegen werden oder keine Ahnung, wer weiß das schon. Und das macht es irgendwie auch so spannend.
Das wäre lustig.
Das wäre wirklich lustig und halt auch sehr bei interessant. So.
Das ist der große Wechsel. Lewis Hamilton wechselt von Monster zu Red Bull.
Ich finde ja, dass das die letzte, also was soll Toto Wolff noch beweisen? Ja, der hat jetzt diese 6 Titel gewonnen mit Mercedes. Ob das jetzt 7, 8 werden, das ist wahrscheinlich in der historischen Nachbetrachtung irgendwann mal ziemlich sekundär. Da wird er seinen festen Platz in der Geschichte haben. Was aber, glaube ich, seine Karriere als Teamchef noch krönen könnte, das wäre tatsächlich so eine Paarung Hamilton-Verstappen zu managen und in einem Stall und auch mit denen zu gewinnen. Das würde nochmal diese McLaren 88-Dimensionen aufmachen mit Senna und Prost. Da könnte sich, glaube ich, endgültigen Denkmal setzen. Dass es sowieso schon kriegt, aber dann wäre es noch ein bisschen größer.
Das wäre wirklich, dann würde es nochmal anwachsen.
Ich glaube, das Denkmal setzt er sich als Formel 1-Chef. Also von daher.
Vielleicht.
Ich hatte ja gedacht, dass es mit dieser Hamilton-Dominanz jetzt nach dem letzten Jahr schon vorbei war, aber ja, falsch gedacht. Aber ich sehe das ja ähnlich. Also irgendwann muss es ja so ein bisschen sich setteln und ich finde, diese zweite Saisonhälfte, wo dann Max Verstappen und noch Charles Leclerc aufgetrumpft haben, waren doch schon irgendwie ein Fingerzeig. Vor allem dann auch auf eine Runde, das was ja Lewis Hamilton Paradedisziplin eigentlich war. Auch da waren Bottas dieses Jahr nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viele Poles die beiden geholt haben. Ich glaube, es war ähnlich. Ich glaube, sogar dieselbe Anzahl.
Bottas hat sogar mehr geholt, glaube ich.
Ich schaue gerade mal nach. Rede du weiter, ich schaue nach währenddessen.
Es war relativ ähnlich. Das ist vielleicht in gewisser Weise, also man kann auch sagen, das ist Intelligenz von Lewis Hamilton, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Irgendwann muss er ja geschlagen werden und vielleicht ist das dieses Jahr schon der Fall, wenn sich das, was in der zweiten Saisonhälfte passiert ist, weiter, also durch das ganze Jahr zieht, dann muss sich auch ein Lewis Hamilton strecken und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Kann natürlich sein, dass er dann die ersten 6 Rennen gewinnt mit 30 Sekunden Vorsprung, auch das ist natürlich immer möglich, aber irgendwie, ich glaube, es ist so langsam mal vorbei. Also ich glaube, der 7. Titel ist nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Es würde mich zwar auch nicht wahnsinnig überraschen, weil er ist der Beste, immer noch, aber gerade so halt. Also gerade Max Verstappen und auch Charles Leclerc, darf man auch nicht vergessen, die machen da schon mächtig Druck. Und an guten Tagen ist ja Max Verstappen auch absolut unschlagbar, wie man in Brasilien oder auch in Österreich oder auch in Deutschland gesehen hat. Er hätte ja vielleicht sogar auch noch in Großbritannien gewinnen können, wenn das nicht mit Vettel gewesen wäre. Also, ich bin gespannt auf dieses Jahr, ob Lewis Hamilton sich da nochmal durchsetzen kann.
5-5 war das Qualifying-Duell in Sachen Pole-Positions.
Das finde ich schon bemerkenswert, muss ich sagen.
Bottas und Hamilton, aber ich habe es ja gerade gesagt, on average hat sich Hamilton weitaus höher qualifiziert. Okay, weitaus ist vielleicht falsch, aber 2,24 bei Hamilton und 3,81 bei Bottas.
Ja.
Ist halt trotzdem noch eine Menge. Also, aber gut. Ich freue mich auf die nächste Saison tatsächlich schon, auch wenn ich gespannt darauf bin, wie das alles aussehen soll am Ende und ob Lewis Hamilton sich tatsächlich den 7. WM-Titel holt. Wir werden den Podcast fortführen, wir werden darüber diskutieren und sprechen und heute machen wir erstmal Schluss, denn wir haben ja in den nächsten Tagen noch die Thesen, die online kommen, das ist ja auch noch Saisonrückblick und ich denke mit Greedies und unserem Tippspektakel, das ist glaube ich erstmal für den Moment gut gewesen. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr werdet das auch in diesem Jahr weiter tun. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Danke, Christian.
Bitte gerne.
@mst_christian bei Twitter, wenn ihr ihm folgen wollt. @MikeWeiss, MikeWeiss für Ole Waschkau, bei dem ich mich auch bedanke. Und in eigener Sache, ich habe mich von Social Media erstmal verabschiedet, bis auf Weiteres. Deswegen könnt ihr mir jetzt aktuell nicht folgen. Ich brauche einfach eine Social Media Pause. Aber keine Sorge, die Starting Grid Gruppe wird weiter bedient. Ja, ihr könnt da weiter diskutieren. Ich bin da jetzt nur aktuell nicht anwesend. Ja, ich denke, das Recht darf ich mir einfach mal nehmen. Einfach mal komplett den Cut zu machen mit Social Media vorerst. Und deswegen, das wollte ich aber euch ja sagen, nicht, dass ihr irgendwie denkt, wo ist denn der Typ, sondern das war mir ganz wichtig, das auch hier im Podcast mal zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu und gewogen. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Wahl ist zu eurer Zufriedenheit ausgefallen. Ich bin natürlich stark enttäuscht, dass Get in der Lewis nicht der Funksprung des Jahres wurde, aber es ist ja eure Wahl und ich glaube, insgesamt rundet das Bild der Saison auch sehr gut ab. ich glaube, eine Social-Media-Pause wäre für viele Leute in diesem Land sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, so vielleicht nur, gibt ja einen Vorschlag, Social-Media-Network zu machen, wo man nur einen Post am Tag machen kann. Finde ich eine sehr spannende Idee. Vielleicht sollte man das auch nur machen, dass es von 18 bis 22 Uhr zugänglich ist oder was weiß ich was. Auf jeden Fall sehr gute Idee von Kevin Schmann. Ich glaube, ich werde das ähnlich vielleicht mal machen. Könnt ihr mal drüber nachdenken, ob das was für euch wäre im neuen Jahr. Und ansonsten hoffe ich, ihr seid gut reingekommen und ich freue mich auf die nächste Saison. Bin sehr gespannt, was passiert. Hoffe natürlich, ihr seid dann immer noch dabei. Ihr könnt gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen, Starting with F1 Fans. Da könnt ihr mitdiskutieren, da wird jetzt natürlich nicht viel passieren, aber dann, wenn die Autos vorgestellt werden, was ja auch schon bald der Fall ist, und dann die Testfahrten losgehen, was auch schon bald der Fall ist, dann geht es ja wieder richtig ab und zu den Rennen sowieso. Und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.